ursprünglich war, ihr habt es vielleicht draußen auf den Zetteln am Eingang gelesen, in diesem Raum, genauso in den letzten Jahren, eine Einheit mit Hans-Peter Reuer geplant. Das Thema stand schon lange fest. Wer ist der? Wer ist der? Das war das Thema. Und dann kam, die meisten werden es wissen, der plötzliche Unfalltod von Hans-Peter im August 2013, vor wenigen Monaten, sodass Hans-Peter jetzt schon bei seinem Herrn, für den er gebrannt hat, von dem er immer und immer wieder verkündigt hat, sein darf. Was bedeutet das für uns als Jumiko? Das Programm und die Referenten so einer Konferenz stehen schon relativ lange im Voraus fest. Und es entstand dann die Überlegung, dass wir Hans-Peter noch einmal selbst zu Wort kommen lassen. Ulrich Weinhold ist der Gesamtleiter der Werke Christliche Fachkräfte International, Hilfe für Brüder und Coworkers. Und in dieser Funktion organisiert und leitet er seit knapp 10 Jahren die Jumiko, bisher eigentlich immer im Hintergrund. Bei der Aussendung hat man ihn gesehen und sonst mal so durch die Gänge und durch die Räume, aber er stand nicht so sehr im Vordergrund. Und er hat immer wieder die Themen mit den einzelnen Predigern zusammengestellt, die Themen vorgegeben und saß auch mit Hans-Peter Reuer gemeinsam über Bibelarbeiten. Und er möchte uns jetzt nochmal mitnehmen in diese Predigten, die Hans-Peter Reuer in den letzten Jahren hier auf der Jumiko gehalten hat und uns anhand von einigen Ausschnitten auf den hinweisen, der da eigentlich gesprochen hat. Wer ist der? Wer wirkte in Hans-Peter Reuer und auf wen hat Hans-Peter immer wieder hingewiesen? Wer ist dieser Mensch? Ulrich.
Vielen Dank, David. Guten Morgen miteinander. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wo ihr davon gehört habt, dass Hans-Peter verstorben ist. Ich weiß es ganz genau. Ich saß bei Freunden im Erzgebirge, eingeladen zu einem kleinen Sommerfest. Und während wir den Grill vorbereitet haben, sagt mir der Familienvater, hast du heute schon mal ins Internet geguckt? Die Kinder waren dann den ganzen Abend um uns rum. Ich bin dann noch nach Hause gefahren. Man kann gar keine klaren Gedanken fassen zunächst. So eine Art Karussell im Kopf, das da abläuft. Für mich war das auch ganz persönlich bewegend. Ich hatte zu der Zeit eine Sabbatzeit, eine Auszeit genommen nach 7 Jahren Leitung. Auch ein bisschen, um Nachfolger einzusetzen, um selbst sich auch mal entbehrlich zu machen. Wir waren in Frankreich gewesen, hatten dort noch Parakleidern zugesehen, hatten dort so einen kleinen Unfall mitgesehen und die Dinge kommen dann im Kopf so zusammen. Ich fahre selbst sehr aktiv Motorrad, habe als Stuttgarter ein Kennzeichen SIC 59 und nicht 58 und einige Motorradfans wissen vielleicht, für was SIC 58 steht. Am nächsten Morgen, am Montagmorgen, schlage ich die Losung auf und der Lehrtext der Losung kommt aus 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir danken Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Der Hans-Peter hat hier gepredigt, Eidlingen. Wir werden jetzt hineinhören in einige Predigten, werden nochmal hören, was er uns zu sagen hatte in den letzten 10 Jahren. Aber die Frage an dich ist heute Morgen, wen hast du da eigentlich gehört? War das der Hans-Peter Reuer, wo man unbedingt reingehen musste? Oder bist du dir eigentlich bewusst gewesen, dass Gott da zu dir geredet hat? Ich habe mir diese Director's Cuts von uns angehört mit allen Zeugnissen, also nicht das, was im Internet steht, sondern das, was dann ungeschnitten kommt. Und ich habe bei ganz vielen Gebeten in all diesen Einheiten höre ich immer wieder, dass im Vorfeld gesagt wird, Herr, rede du durch unseren Referenten. Und wenn Gott das gemacht hat, wie er das damals zu den Thessalonischern durch Paulus gemacht hat, was hat er dann bei dir damit ausgelöst? Wie hast du, ich sage nochmal Paulus, das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, wie hast du das angenommen? Das, was der Hans-Peter Reuer dir in dein Leben hinein von Gott aus ausgerichtet hat. Was hast du daraus gemacht? Und was hat dieses Wort Gottes aus dir und mit dir gemacht in diesen 10 letzten Jahren oder diesen Einheiten, die du hier mitgehört hast? Vielleicht warst du nur 3-mal dabei. Vielleicht warst du letztes Jahr in Eidlingen mit dabei. Hast ihn irgendwo gehört und sagst, Mensch, was macht das eigentlich mit mir, dass Gott so zu mir redet? Und deshalb wollen wir heute hier diese Einheit haben und wollen auf Gott hören, wie er durch Hans-Peter spricht. Ein großes Thema, und das geht dann ganz genau auf den Punkt, glaubst du daran, dass Christus in dir ist? Glaubst du, dass Christus in dir ist? Wenn du Kolosserbrief liest, wenn du Epheserbrief liest, glaubst du daran, dass Christus in dir ist und er zu dir spricht? Und Hans-Peter war das vielleicht die wichtigste Sache, dass Menschen endlich begreifen, was es bedeutet, dass Christus in ihnen ist. Und wie er das gemacht hat und wie deutlich er das gemacht hat, hören wir aus einem Beitrag von 2007, den wir jetzt hören werden.
Denn seht ihr, Freunde, es geht gar nicht so darum, ob wir Jesus ähnlich werden können. Die wahre Frage ist, wollen wir so werden wie Jesus? Willst du das? Wenn ja, dann darfst du wissen, dass Gott durch Christus in dir die Kraft ist, die das bewirkt. Ein fataler Denkfehler. Für etwa 10 Jahre meines Christenlebens habe ich diese Wahrheit nicht erkannt, dass Christus in mir lebt. Ich habe versucht, Gott aus eigener Kraft zu gefallen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen, meine stille Zeit jeden Tag in der Früh zu halten. Habe sowieso nie geschafft, aber nicht viel darüber geredet, dass ich es nicht schaffe. So zu sein wie Jesus wurde für mich mehr und mehr zur Illusion. Es ging so weit, als ich 18 Jahre war, habe ich gesagt, mir reicht's, ich schaffe das Ganze sowieso nicht. Ich höre auf mit diesem Christsein, ist nicht für mich gemacht. Und ich kann Menschen absolut verstehen, die Jesus den Rücken zudrehen, weil sie es nicht schaffen, so zu sein wie Jesus. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Aber wisst ihr, was etwas bewirkt hat in mir Jahre später? Ich habe in der Welt normal gelebt, wie alle anderen halt so, nicht auffallen, auf dich selbst schauen und sonst niemand. Und dann hat jemand gesagt, das war damals Major Thomas, hat gesagt, Christsein ist nicht leicht. Habe ich gesagt, ja genau, hast recht. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwierig. Habe ich gesagt, du hast keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Und da hat es mich, es hat mich total verwirrt. Aber es hat mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, dass es vielleicht etwas gibt, was ich noch nicht weiß. Und dann hat er zitiert aus Galater 2,20, wo steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und dann fielen Dutzende Fragen wie ein Butzel in meinem, ein Basel, Österreich Butzel, viel mehr verändert als meine Wiedergeburt. Wenn Jesus mich auffordert, seinem Beispiel zu folgen, so zu sein wie er, dann muss er mir auch dieselbe Kraftquelle zur Verfügung stellen, die er als Mensch hatte. Wenn Jesus von mir dasselbe verlangen würde, wie er getan hat, ohne mir dieselbe Kraft zu geben, dann wäre Jesus ein Menschenverachter, der sich nur lustig über uns macht, weil wir es ja nie schaffen. Letztes Jahr hatten wir viel Schnee, heuer haben wir wenig, ungefähr so viel. Es ist wenigstens weiß bei uns. Bei euch ist ja direkt Frühjahrsstimmung ist ja hier. Aber letztes Jahr hatten wir brutal viel Schnee. Ihr auch hier hattet auch viel Schnee, gell? Und da Schneeschaufeln ist so eins meiner Zwangsarbeiten, die ich halt zu Hause tun muss. Aber wenn zu viel kommt, der Nachbar, wir haben einen großen Parkplatz, wir haben eine Frühstückspension da. Der Nachbar macht das immer, aber der hat einen kleinen Traktor, ab und zu muss ich den vom Schwager holen. Wenn du heiratest, heirate immer eine Bauerstochter, weil dann hast du einen Traktor dabei. Und so habe ich dann, das mache ich ein paar Mal im Winter, ich räume den ganzen Park, das ist also ein 100 PS Traktor, ein Riesending, ist ganz lustig mit dem. Und ich sage zum Lukas, zu meinem Sohn, der ist jetzt 16, so Lukas, ich räume jetzt den Parkplatz, schau mir genau zu und ungefähr eine Stunde bin ich fertig mit dem Riesending da, alles ausgeschaufelt, wunderbar. Und nachdem ich meine Arbeit beendet habe, bringe ich den Traktor zurück zum Schwager. Und dann sage ich so, Lukas, du hast mir jetzt genau zugesehen, wie ich das gemacht habe. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Weil die nächsten paar Wochen bin ich auf Reisedienst, bin ich zu Hause, es kommt öfter vor. Und Lukas, du bist verantwortlich, den Parkplatz zu räumen. Ich habe dir ein Vorbild gegeben, wie der Parkplatz aussehen soll, jeden Tag. Und wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du den Parkplatz so sauber halten. Und nach diesen Worten gebe ich ihm einen Kuss, drücke ihm eine Aluminiumschaufel in die Hand und fahre auf Reisen. Jetzt, weil er mich liebt, bemüht er sich täglich von 4 Uhr früh bis vor der Schule und nach der Schule zu schaufeln. Aber er schafft es keinen Tag, dass der Parkplatz so aussieht, wie ich es geschafft habe, als ich noch zu Hause war. Er ist frustriert und enttäuscht über sich selbst und ein bisschen zornig über mich. Freunde, wäre das Ganze nicht eine riesengroße Gemeinheit? Speziell, wenn ich ihn mit Liebe motiviere? Aber wisst ihr was, Freunde? Nicht wenige Christen leben genauso. Jesus ist ihr großes Vorbild. Und jetzt versuchen sie, mit einer kleinen Aluminiumschaufel so zu leben wie Jesus. Sie sind frustriert und enttäuscht über sich selbst, weil sie es ja nicht schaffen. Und werden zunehmend zornig über Gott, der ihnen so einen blöden Auftrag gegeben hat, der unmöglich ist. Wisst ihr was, Freunde? Es ist mir ein Rätsel, wie ich jemals glauben konnte, dass ich aus eigener Kraft versuchen müsste, das zu tun, was Jesus getan hat. Darum hat es mein Leben so revolutioniert, als ich erkannte, dass es die Kraft Christi ist in mir, die das Christsein bewirkt. Nicht ich. Die Kraft kommt von innen, von ihm, nicht von mir. Und Jesus hat so schön gesagt, in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Diesen Vers kenne ich seit meiner Konfirmation auswendig. Aber die Wahrheit habe ich über mindestens 10 Jahre nicht erkannt.
Wisst ihr, wie manchmal Sachen zusammenpassen? Ich wusste nicht, dass Birgit heute über euren Konfirmationsspruch sprechen wird. Aber vielleicht versteht ihr das gerade, dass Gott gerade wieder zu euch redet und du dir mal überlegen kannst, was es bedeutet, was dein Konfirmationsspruch für dich bedeutet. Meiner hieß, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und was der bedeutet, das finde ich bis jetzt jeden Tag neu raus. Wer ist der, als der Herr Jesus in dein Leben kam? Ich weiß nicht, wo das war, vielleicht wirklich an so einem Vorabend der Konfirmation, wo du es dir bewusst gemacht hast, was du am nächsten Tag machst. Vielleicht irgendwo beim CVJM an einem Lagerfeuer, wo dein Jugendleiter mit dir ein Übergabegebet gesprochen hat. Was ist seitdem bei dir passiert? Und wie oft hast du über ihn in dir nachgedacht? Wurde der Herr Jesus wirklich dein Alltagsbegleiter? Hast du ihn wirklich reingelassen? Oder war das vielleicht so wie in Jerusalem, wo die Leute, das wäre Hans-Peters Text für heute gewesen, als der Jesus einzog, wirklich begeistert waren. Aber viel Volks breitete die Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen, streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Und vielleicht warst du auch mal ganz aufgeregt in deiner Jesus-Beziehung. Und ich frage dich heute Morgen, wo ist diese positive Aufregung hin? Bist du noch bereit, alles niederzulegen für deinen Herrn? Darf er wirklich der König über dein Leben sein? Hans-Peter hat 2011 darüber gesprochen, was das bedeutet, in Christus zu sein und was das für ein großes Geheimnis ist, von dem Paulus im Kolosserbrief spricht.
Nun, wie ist es, wenn ein Christ in Christus ist und in ihm bleibt? Wie merkt man das? Nun, er denkt an ihn sehr oft. Oft tagsüber, oft nachts, bevor er einschläft. Dieser Mensch denkt an Jesus und seine Worte nach. Er ist interessiert, was Jesus zu sagen hat in seinem Leben. Er erzählt anderen von ihm, auch wenn sie ihn nicht unbedingt danach fragen. Ein Mensch, der in Christus lebt, erschrickt, wenn er etwas tut, das seinen Herrn verletzt. Und ein Christ, der in Christus lebt, der freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit ihm und auf die ewige Vereinigung mit Jesus Christus. Das ist, wenn man in Christus lebt. Und eine der repräsentativen Stellen ist Kolosser Kapitel 1. Da schreibt der Apostel Paulus auf wunderbare Weise, Kolosser Kapitel 1, und ich lese Vers 26 und 27, da schreibt er, es ist ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist, und das ist, hier ist das Geheimnis, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus beschreibt diese Einheit zwischen Gott und Mensch als ein Geheimnis. Das heißt, wenn Christus in dir lebt, dann trägst du ein Geheimnis in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das Geheimnis. Und wer mit Christus oder in Christus lebt, der hat nicht etwas Besonderes an sich, sondern er trägt jemand Besonderen in sich. Ein Geheimnis, das einen Namen trägt, nämlich Jesus. Und seht ihr, Christen haben nichts Besonderes an sich. Wir sind Menschen wie alle anderen. Aber wir haben jemand Besonderen in uns, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Und das ist der Unterschied zu den Geheimnisträgern unserer Tage. So ein Edward Snowden, da geht es die ganze Zeit darum, wo der Asyl kriegt, da geht es um die Person, die das Geheimnis hat. Und bei euch geht es eigentlich darum, dass ihr dieses Geheimnis hinausposaunt, wie ihr nur könnt. Und ich habe Hans-Peter auch als jemand erlebt, der dann mal drastisch werden konnte, wenn er Leute erlebt hat, die keinen Bock hatten, Christ zu sein, aber Lust hatten, irgendwo bei einer Yumiko oder so drin zu sitzen. Vor ziemlich genau 10 Jahren, 2004, noch auf der alten Messe, das werdet ihr gleich an der Aufnahmequalität hören, da hat er ganz krasse Fragen gestellt und hat Leute herausgefordert. Und einer, der damals drin saß, ist der Michael Jud, der ist heute hier. Und der wird erzählen, was durch die Predigt bei ihm passiert ist. 2004.
Ich habe keine Ahnung, ob du Christ bist. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Aber wenn du Christ bist, wenn du dich Christ nennst und du hast heute keinen Appetit, in der Gegenwart Jesu zu leben, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, dann habe ich eine Frage an dich. Warum willst du überhaupt in den Himmel? Oder lass es mich andersrum sagen, etwas gerader. Wenn du hier und heute gelangweilt bist in der Gegenwart Jesu, warum gehst du nicht in die Hölle? Denn in der Hölle bist du befreit von der Gegenwart Gottes. Denn seht ihr, wenn ich hier und heute keine Freude habe an der Gegenwart Jesu in meinem Leben, dann wird der Himmel kein angenehmer Ort für dich. Und warum sollte Gott irgendjemand in den Himmel holen, der hier auf Erden nichts von ihm wissen will? Lebst du heute mit Jesus? Hörst du auf ihn? Verbringst du Zeit mit ihm?
Ja, 2004, vor 10 Jahren, stand die Yumiko wieder auf dem Programm. Und im Vorfeld hatte ich mit einem Freund schon beschlossen, dieses Jahr gehen wir nicht hin, es war so viel los. Wir lassen es dieses Jahr sausen. Samstags zuvor war ich bei uns im CVM, bei der Christbaumsammlung, aktiv. Als ich nachmittags nach Hause kam, hat mich irgendwas angetrieben, diesen Yumiko-Flyer, den ich schon ins Altpapier gelegt hatte, nochmals rauszugreifen und durchzublättern. Ich bin an 2 Seminaren so hängen geblieben und dachte, die wären vielleicht interessant. und hatte dann mit Gott einen Deal gemacht und habe gesagt, wenn du möchtest, dass ich morgen auf die Jumiko gehe, dann musst du mich frühzeitig wecken, dass ich ohne Stress dorthin komme. Und er hat es gemacht. Ich hatte mich dann auf den Weg gemacht und war einer der Letzten, der Letzte oder Vorletzte, der zu Hans-Peter Reuer, in das eben gehörte, oder den Ausschnitt, was wir gehört haben, reinkam, stand hinten an der Wand. Und nach den ersten paar Minuten, der Ausschnitt war ein bisschen später, wusste ich, warum ich in dieser Session drin bin. Aber warum diese so bei mir eingeschlagen hat, muss ich euch ein bisschen mehr einen Rahmen außenrum geben. Zu dieser Zeit hatte Gott schon einen Prozess in mir gestartet und mich mit vielen Fragen konfrontiert. Im Sommer 2003 war ich in einem Punkt, wo ich sagte, Herr, in meinem Leben muss sich was verändern. Ich war immer nur am Rennen. Ich hatte den Eindruck, dass mir mein Terminkalender den Lebenstakt vorgibt. Ich war immer nur sehr beschäftigt im Beruf. Und als ich nach Hause kam, ging es im CVDM gerade so weiter. Und da war sehr wenig bis keine Zeit mehr für die Beziehung mit Jesus. Und ich sagte zu Gott, es muss sich was ändern. Es kann und darf so nicht weitergehen. Und dann war ich im November 2003 auf stillen Tagen und da hat mich Gott mit Abraham herausgefordert. Pack deine Dinge zusammen, häng alles an den Nagel und mach eine Auszeit. Dieser Wunsch hat er mir so stark aufs Herz gelegt, dass ja dieser Prozess in Gang kam. Und auf der einen Seite wusste ich, Gott hat so deutlich durch Abraham zu mir gesprochen, wenn ich Veränderung möchte, dann nur, wenn ich diesen Schritt wage. Auf der anderen Seite dachte ich, ich kann nicht, ich habe als Ingenieur gearbeitet im Elektrobereich, ich kann doch nicht meine unbefristete, gut bezahlte Stelle an den Nagel hängen. Was sagen denn die anderen? Was sagen meine Eltern? Was sagen die Freunde? Und so war da dieser Prozess zwischen Kopf und Herz in Gange für ungefähr ein halbes Jahr. Und mittendrin war dann dieser Vortrag von Hans-Peter. Und es war wieder so ein Meilenstein, an dem mich Gott erinnert hat, wag diesen Schritt. So wie ich Abraham treu war, werde ich auch dir treu sein. Denn ich ändere mich nicht. Ich bin derselbe gestern, heute und morgen. Und ich habe mich dann nach längerem Ringen entschlossen, ja Herr, ich möchte den Absprung wagen. War dann 2004 im Herbst für 8 Monate in Kanada auf Fackelträger-Bibelschule. Und das war für mich so der erste Gedanke, okay, Auszeit 8 Monate und dann kommst du zurück und dann ziehst du wieder. Aber aus diesen 8 Monaten Auszeit sind in der Zwischenzeit 10 Jahre geworden. Ich war ein zweites Mal 8 Monate in Kanada auf der Bibelschule zum Aufbautraining. War wieder zurück in Deutschland, ging dann auf eine Bibelschule nach Südindien für 7,5 Monate zu einem Praktikum, war wieder in Deutschland ein paar Monate. Es schlossen sich 7 Monate Mitarbeit Fackelträger Malaysia an und dann letztendlich noch 3 Jahre Mitarbeit bei den Fackelträgern am Bodenseehof. Und jetzt bin ich seit gut 2 Jahren in Stuttgart bei Hilfe Brüder für Asienprojekte zuständig. Und wenn ich diese 10 Jahre zurückschaue, kann ich nur staunen, was Gott in meinem Leben alles bewirkt hat. Und das nicht, weil ich der große Held bin, sondern weil er mich verändert hat. Und ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, Schritte zu wagen. Denn wir gehen nie alleine. Unser Herr geht immer mit. Und wenn du heute an einem Punkt stehst, wo du sagst, ah, in meinem Leben fällt so der Schwung oder es fühlt sich an wie eine Sackgasse, dann möchte ich dir Mut machen. Lass dich auf diesen Herrn ein. Er wird in dein Leben hineinsprechen. Und er wird dich auch Wege führen, die du, wir haben es vorher schon gehört, nicht geplant hattest. Ich hatte keinen dieser Abschnitte so mir jemals vorgestellt. Und staune. Und komme aus dem Staunen nicht heraus. Lass Gott in dein Leben reinsprechen und wage es mit ihm.
Stark, wenn sich Menschen so verändern lassen. Wer mit Michael dann noch sprechen will, der ist drüben am Stand von Hilfe für Brüder. Manche Dinge macht man vielleicht lieber in einem persönlichen Gespräch aus. Der Hans-Peter ist dafür benutzt worden, Leute herauszufordern. Und du kannst dich entscheiden, ob du dein Leben lang damit zubringen willst, für einen großen Automobilzulieferer irgendwo in Japan Scheinwerfer einzukaufen, oder ob du, wie der Michael, Licht in die letzten dunklen Täler von Nepal bringen willst, wo Leute leben, die ihre Kinder durchs Feuer gehen lassen, weil sie glauben, dadurch Erlösung zu bekommen. Du kannst dir das selber überlegen und Gott lässt dir die Wahlfreiheit, aber er stellt dir Leute wie Hans-Peter Reuer in den Weg, die dich herausfordern und die zum Beispiel dann auch mal fragen, ob diese Zweifel, die du dauernd hinhältst, echte Zweifel sind oder unechte, ob du ein ehrlicher Zweifler bist oder ein unehrlicher Zweifler. 2006 hat Hans-Peter über Jakobus 1 gepredigt und den unehrlichen Zweifler in dir und in mir angesprochen.
Es gibt unehrliche Zweifler unter Christen. Im Jakobus 1 wird dieser beschrieben. Da lesen wir nämlich im Jakobus 1, Vers 5 bis 8. Da steht, wenn jemand Weisheit mangelt, dann soll er bitten. Das tue ich jeden Tag, weil mir mangelt viel. Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Jener Mensch denke nicht, dass er von dem Herrn etwas empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Dieses Wort wankelmütig ist das griechische Wort dipsuchos, zwei Seelen. Dieser Mensch hat zwei Seelen in sich. Er betet zwar einerseits, er tut sehr religiös, geistlich, aber er rechnet überhaupt nicht mit Gott. Und wisst ihr was, liebe Freunde, ich möchte euch wirklich ermutigen heute Morgen, sei ehrlich zu dir selbst. Es kann sein, dass du heute Morgen gebetet hast, das ist halt so dein Ritual. Aber rechnest du mit Gott? Oder rechnest du nur mit dem, was du vollbringen kannst? Man betet zwar, aber Gott tut nichts, tun muss ich es selbst. Das ist ein gläubiger Zweifler, der Jesus ignoriert. Und er wird nichts erfahren und darum seine Zweifel haben. Er denkt nicht nach darüber, dass Jesus lebt, dass Gott wirkt. Martin Lloyd-Jones, er war 30 Jahre lang Prediger am Westminster Chapel, er hat gesagt, das Hauptproblem beim Kleingläubigen ist, dass er nicht viel denkt. Jesus sagt, betrachtet die Vögel, die Lilien, das Gras und denke darüber nach. Aber viele Menschen wollen nicht denken, ihre Gedanken drehen sich ständig nur im Kreis. Sie setzen sich hin und denken über ihr Problem. Wie soll es werden? Warum geht alles schief? Ein wahrer Glaube denkt auch über Jesus nach. Und seht ihr, wir müssen uns manchmal prüfen, drehen sich die Gedanken immer nur um dasselbe Problem oder denke ich nach über die Zusagen Gottes? Wenn ich darüber nicht nachdenke, dann kommt ein sogenannter Skeptizismus auf. Wir werden skeptisch. Und Freunde, ich treffe viele skeptische Christen. Aber sie sind nicht deshalb skeptisch, weil sie die Antwort nicht geben würde, aber sie denken nicht darüber nach.
So wird heute die Yumiko ein Stück klingen. Draußen steht dieses Christus-Tag. Wir gehen auf diesen Christustag 2014 zu. Ich darf mit in diesem Vorbereitungskreis sein. Wenn du nicht Zweifel hast, bei so einem Projekt im Daimler-Stadion Jesus groß zu machen mit internationalen Gästen, wo vielleicht die Bundeskanzlerin dazukommt, wo Tausende von Musikern dabei sein sollen, wenn du da keine Zweifel hast, bist du entweder auf Amphetamine oder bescheuert. Zweifel sind normal für uns als Christen. Aber wir wissen, wo wir für die Zweifel eine Stelle haben, wo wir die abgeben können und Bestätigung kriegen. Und manchmal musst du dazu auch große Schritte gehen und manchmal musst du durch Kampf durch. Es fällt dir nicht alles in den Schoß, was richtig ist für dein Leben. Hans-Peter hat auch ganz Bergführer diesen Berganstieg vom Jonathan beim Angriff auf die Philister zur Predigt genommen bei der Yumiko 2004. Und da solltet ihr jetzt mal reinhören. Ein erfülltes Leben leben, selbst wenn es Kampf bedeutet. Mit Jonathan unterwegs sein. Und ich sage euch das, das ist die Stelle aus allen Predigten der letzten 10 Jahre, die mich am meisten bewegt, weil ich hier stehe mit 41,5 Jahren und ihr werdet gleich verstehen, warum.
Und Freunde, der Herr schenkt den Sieg, das ist Wahrheit. Aber im Kampf werden viele fallen. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn du nicht, wenn wir uns auf Jesus einlassen, werden viele von uns fallen. Aber es ist es wert. In Gottes Willen zu sein, ist ein Riesenrisiko. Und er verspricht keine Bewahrung. Und dann gefällt mir so Vers 13, da sagt er, und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf. Man fragt sich, warum steht sowas in der Bibel? Ich hab mir schon fast gedacht, dass er nicht mit der Unterlippe raufgeklettert ist. Warum steht hier, er stieg mit Händen und Füßen rauf? Das ist ein wichtiger Satz, Freunde. Denn das zeigt, er hat Hände und Füße gebraucht, er hatte keinen Weg, sich selbst zu verteidigen. Er war unbewaffnet und wehrlos, das heißt, er hat ganz und gar auf Gott gebaut. Er hat gesagt, Gott, du musst das machen. Ich kann es nicht. Und Freunde, das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Wenn deine Beziehung mit deiner Frau gerade schlecht ist, traust du Gott zu, dass er das lösen kann? Wenn deine Arbeitsstelle miserabel ist, traust du Gott zu, dass er etwas neu machen kann und dich verändert in dem Prozess? Sind wir bereit, so wie Jonathan, ein Risiko einzugehen im Vertrauen auf Gott und mit ihm rechnen, auch wenn wir darauf draufgehen? Hast du diese Liebe und dieses Vertrauen zu Jesus? Wenn wir es nicht haben, sind wir kein Zeugnis unseres Glaubens. Seht ihr, wir haben keine Wahl, wie wir sterben und wann wir sterben. Aber wir haben eine Wahl, wie wir leben. Merkt euch das bitte. Du hast keine Wahl, wie du stirbst und wann du stirbst, aber du kannst wählen, wie du leben möchtest. Und wir müssen sterben, bevor wir leben, damit wir leben, bevor wir sterben. Wisst ihr, was der frustrierendste Lebensstil ist, den du dir auswählen kannst, wenn du mehr über Gott weißt, als du mit ihm erfährst? Das sind die frustriertesten Menschen auf diesem Erdball. Wenn du mehr über Gott weißt, als du mit ihm erlebst. Und ich bin jetzt 41, werde bald 42. Ich muss euch ehrlich sagen, ich sterbe lieber mit 42 und habe gelebt, als dass ich 80 Jahre alt werde und nie wirklich gelebt zu haben.
Amen dazu. Gott hat Hans-Peter noch 10 Jahre mehr gegeben und die hat er genutzt, um dann auch ganz deutlich über solche Dinge wie das Sterben zu reden. Mich hat das im Nachgang dann auch bei der Vorbereitung für hier nochmal bewegt. Psalm 90 wird immer mal wieder genommen. habe jetzt gerade erst eine Jahreswechselfreizeit mit David zusammen gehabt und da haben wir Psalm 90 auch genommen zum Jahreswechsel. Unser Leben geht dahin, als wenn wir flögen. Hans-Peter hat 2010 über Psalm 90 ausgelegt und Gott hat durch ihn geredet, auch wenn Hans-Peter zunächst und scheinbar nur über seine eigenen Erlebnisse aus der Ramsau berichtet hat. Und ich möchte es auch ganz besonders mal sagen für alle die als Jugendkreis das machen, von dem er redet. Die alte Leute in der Adventszeit besuchen, ein paar Lieder singen, mit diesen alten Geschwistern beten, denen eine Freude machen. Gott segnet das. Und du kannst selber dadurch gesegnet werden, wie der Hans-Peter. Und was bei ihm da passiert ist, das werdet ihr jetzt hören. 2010, wie man weise wird, Psalm 90.
Aber zwei Dinge helfen uns, weise zu sein, nämlich die Furcht des Herrn, die Furcht vor einem ewigen Gott und das Nachdenken über unser Ende. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Es ist weise, über den Tod nachzudenken. Da haben wir heute ein bisschen ein Problem. Wisst ihr warum? Am Land, wo ich bin, noch vor 50 Jahren, waren fast auf jedem Bauernhof 3 bis 4 Generationen. Das heißt, die Bauern zum Beispiel bei uns haben ihren eigenen Sarg gebaut. Für die ganze Familie, der war oben im Dachraum. Der eigene Sarg, man hatte dann kein Geld. Und da war er fertig, wenn du gestorben bist. Kinder sahen alte Menschen leiden und sterben. Im Haus, ganz normal, das war normal. Wisst ihr, was heute ein Problem ist in unserer Gesellschaft? Kranke Menschen kommen ins Krankenhaus. Gebrechliche Menschen kommen ins Pflegeheim, sterbende Menschen kommen ins Krankenhaus und gestorbene Menschen ins Leichenhaus. In San Francisco hat man sogar die Friedhöfe aus den Wohnsiedlungen entfernt, das ist unethisch. Der Tod ist ein Tabuthema geworden und deshalb nehmen wir heute die Zeit ernster als die Ewigkeit. Das ist ein Problem. Habe die letzten Jahre öfter im Altersheim eine alte Frau besucht, die ist inzwischen gestorben. Ich war früher Kuhhirte auf der Alm, das war meine Sennerin. Und da habe ich meine Kinder mitgenommen, ab und zu eins, ich sage euch, die waren schockiert. Im Altersheim und gesagt, das ist ja Wahnsinn, da gehe ich nie mehr rein in das Haus. Die waren schockiert über die alten Leute, die da rumsitzen, hängen. Das wäre eigentlich normal, dass man das jeden Tag sieht. Denn dann wirst du konfrontiert mit Tod und du wirst weise. Es ist unweise, sich davon fernzuhalten. Es hilft uns nicht, klug zu werden. Ich kann mich immer so gut erinnern, als Teenager, wir hatten einen guten Jugendleiter und da sind wir vor Weihnachten immer jeden Donnerstag Advent singen gegangen, die 4 Donnerstage vor Weihnachten. Und da sind wir zu allen Häusern gegangen, wo wir wussten, da ist jemand krank oder alt oder gebrechlich drinnen. Und sind hingegangen, haben ein paar Kekse mitgehabt, haben einen Psalm vorgelesen, ein bisschen gesungen und so halt einfach. Und da werde ich nie vergessen, ein alter Mann in der Ramsau, ein Bauer. Und da sind wir reingekommen und ich kann mich erinnern, wir haben einen Psalm vorgelesen, ich weiß nicht mehr welchen, aber der hat dann mitgesprochen. Das hat mich schon beeindruckt, dass er den Psalm auswendig konnte. Aber dann werde ich nie vergessen, zum Schluss hat er gesagt, der war sehr alt schon, der war schon 2 Jahre bettlägerig. Der musste jeden Tag gewendet werden, damit er sich nicht wund liegt. 2 Jahre lang schon. Dann hat er gesagt, 24 Stunden am Tag sind mir viel zu wenig, weil ich habe so viel, wofür ich Gott danken muss. Das hat er gesagt. Habe ich nie vergessen, habe ich als Teenager gehört. Prediger 12, Vers 1. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Das macht dich klug. Es macht uns weise. Den Tod zu verdrängen ist unklug.
Die Predigt war ausschlaggebend dafür, dass wir das hier heute so machen. Weil ich euch damit wirklich auch ein Stück konfrontieren möchte, dass ihr eine Zeit habt, eine Lebenszeit habt und die ist irgendwann zu Ende. Und die Frage, wie ihr die auskauft, die müsst ihr euch jetzt beantworten. Es nützt nichts, ganz am Ende zu sagen, ich wollte noch so gerne oder ich hätte eigentlich noch. Sondern jetzt ist es dran, loszulegen. Und zwar dadurch, dass man auf den Herrn blickt und nicht auf sich und dass man auch mit seiner Gefühlswelt mal ganz offen hergeht und sagt, ich mache das jetzt, Gott wird sich dazu stellen, auch wenn ich vielleicht gerade das Empfinden habe, dass er mich nicht so wahnsinnig bestätigt, ich fange das jetzt mal an, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und werde dann erleben, wie er mich stärkt. Im Hebräerbrief steht das ganz klar, im Kampf haben sie neue Kraft bekommen. Und das war selbst im Volk Israel immer die Frage, ist der Herr da oder nicht? Und darüber hat Hans-Peter 2006 gepredigt, wenn du zweifelst, ob Gott überhaupt da ist, hört rein.
Freunde, das ist die Frage. Gibt es Gott oder nicht? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das war die Frage. Welche Antwort hat Gott ihnen gegeben? Wie kann ich wissen, ob Gott unter uns ist? Muss ich das Gefühl seiner Gegenwart haben? Muss ich Gebetserhörungen sehen und Wunder erleben? Muss ich in Zungen sprechen oder regelmäßig Heilung haben? Weißt du, was du feststellst bei den Kindern Israel? Die hatten all das gehabt. Ein paar Tage vorher hat sich das Meer geteilt. Der Feind war geschlagen. Gott war sichtbar anwesend in der Wolkensäule und Feuersäule. Hinter ihnen waren die Wunder. Vor ihnen die Versprechungen Gottes. Ober ihnen war die Säule des Feuers und der Wolke, unter ihnen war das Manna, das sie jeden Tag gegessen haben. Alles war da. Jetzt waren sie einmal durstig. Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Gibt es Gott oder nicht? Wo suchen wir die Gegenwart Gottes? Wie wissen wir, ob es Gott gibt? Die Antwort, bitte merkt euch das, die findest du nie in dir. Die Antwort, ob es Gott gibt oder nicht, hat nichts damit zu tun, was du in dir empfindest. Unsere subjektiven Gefühle besagen nichts über die Gegenwart Gottes. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Aber er hat nicht gesagt, meine Schafe fühlen mich von innen heraus. Wir hören seine Stimme, aber wir fühlen ihn nicht dauernd von innen heraus. Nun, welchen klaren Gottesbeweis bekamen diese Israeliten damals? Und zwar lesen wir im Vers 6. Geh auf den Berg Horeb mit den Ältesten, schlage den Felsen und Wasser wird hervorströmen. Eine Frage, welchen Gottesbeweis haben wir heute? Genau denselben. Denn im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 4 lesen wir, der Fels, dieser Fels, aber war Christus. Dieser Fels war Christus. Die Jünger gingen auf den Hügel, genauso wie die Ältesten, auf Golgatha. Dann wurde dieser Felsen geschlagen, gekreuzigt. Und seitdem fließen aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers. Freunde, das Kreuz, das Kruzifix, ist die ewige Erinnerung seiner Gegenwart. Wir sind alle wundersüchtig. Wir wollen immer Wunder. Petrus wollte auf dem Wasser gehen. Hat auch eine Zeit lang geklappt. Judas wollte die Wunden von Jesus füllen. Die Pharisäer wollten spektakuläre Dinge sehen. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat im Johannes 4, Vers 48? Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und dabei hat Jesus gesagt in Matthäus 12, Vers 38, hat Jesus gesagt, dann antworteten ihm einige schriftgelehrten Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Er sagt, einen Beweis gebe ich euch, meine Kreuzigung und die Auferstehung. Sonst keinen. Das ist der Beweis meiner Gegenwart. Und darum kommt es darauf an, dass wir uns auf Jesus konzentrieren. Wisst ihr, wann Zweifel auftreten? Immer dann, wenn du deine Glaubenserlebnisse wichtiger nimmst als Jesus. Wenn du mehr auf das schaust, was du erlebst, als das, was Jesus gesagt und getan hat und tut. Ich möchte euch ein paar Dinge gegenüberstellen. Wir sagen, Gott, schau doch, was ich für dich tue. Christus sagt, Warum schaust du nicht, was ich für dich getan habe? Wir sagen, Christus, schau, wie ich in die Kirche gehe. Und Christus sagt, schau viel lieber, wie ich ans Kreuz gegangen bin. Wir sagen, schau, Christus, wie großzügig ich mein Geld gebe. Und Christus sagt, schau viel lieber darauf, wie großzügig ich mein Leben gegeben habe. Wir sagen, schau, wie treu ich meine Sünden bekenne. Und Christus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich treu die Sünden wegnehme. Wir sagen, schau, wie ich gegen Sünde ankämpfe. Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich für Sünde gestorben bin. Wir sagen, schau, wie ich die Kranken heile. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich den Toten Leben gebe. Wir sagen, schau, wie ich in Zungen rede. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie ich in Liebe rede. Wir sagen, schau, wie erfolgreich mein Leben ist. Und Jesus sagt, schau viel lieber darauf, wie erfolgreich mein Tod war.
Wo schaust du hin, wenn es um deinen Dienst geht? Dieses Kreuz und seine Wirkungen, das waren ganz wichtige Themen für Hans-Peter, weil sie wichtige Themen für Gott sind. Weil er will, dass wir uns immer wieder mit diesem Kreuz auseinandersetzen, weil er will, dass wir ganz, ganz klar an diese Auferstehung glauben und sie bezeugen. Lass dir in deinem Rallye-Unterricht die Auferstehung nicht wegreden. Du wirst sie brauchen für ein gesundes Glaubensleben und du wirst sie erleben in deinem eigenen Leben. Denkst du darüber nach, was es bedeutet, dass dieser auferstandene Christus in dir ist? Oder streitest du dich lieber rum wegen Taufen oder Abendmahlsfragen oder irgendwelchen anderen Dingen? Hans-Peter hat es 2011 ganz spannend nochmal verdeutlicht, wie wichtig eigentlich der Bibel dieses Thema Christus in dir ist. Wie wichtig Gott es ist, uns zu sagen, dass er in uns ist und wie wenig wir oft daraus machen. Und wieder erzählt er seine Lieblingsgeschichte von einer Begegnung mit Major Thomas. Wenn ihr gute Geschichten habt, wo Gott euch was klargemacht hat, dann dürft ihr die im Leben auch zweimal erzählen.
Ich habe dann als, glaube 23-Jähriger Major Thomas kennengelernt. Das war der Gründer der Fackelträger. Der ist inzwischen gestorben vor 3 Jahren als 93-Jähriger. Und der hat etwas gesagt, das mir noch niemand gesagt hat. Er hat gesagt, Hans-Peter, Christsein ist nicht einfach. Er hat gesagt, ja, das stimmt. Das ist nicht nur nicht einfach, das ist überhaupt nicht einfach. Dann hat er gesagt, Christsein ist auch nicht schwer. Da haben wir gedacht, also du hast keine Ahnung. Da hat er gesagt, Christsein ist unmöglich. Du kannst nicht Christ sein. Wisst ihr was, Freunde, das hat mir bis dahin noch niemand gesagt. Viele haben gesagt, Christsein ist schwer. Manche haben gesagt, es ist okay. Manche haben gesagt, es ist schön. Aber niemand hat mir erklärt, dass es unmöglich ist. Er war der Erste. Am Anfang hat es mich verwirrt, aber dieser Satz hat eine Lawine ins Rollen gebracht in meinem Leben, wo ich erkannt habe, ich aus meiner Kraft kann nicht Christ sein und ich muss es nicht. Sondern ich darf entdecken, nur Christus kann Christ sein und nur in dem Maße, in dem ich in Gemeinschaft, Koinonia, mit ihm lebe, kann sein Leben auch durch mich etwas bewirken, das über mich hinausgeht. Warum ist es so wesentlich? Jetzt kannst du sagen, ja, Hans-Peter, das ist halt theologische Spitzfindigkeit, dieses in, nimm's oder nimm's nicht, das ändert nichts am Christsein. Nein, ich möchte nur etwas Kurzes nebenbei sagen. Das Wort Abendmahl oder das Abendmahl kommt im Neuen Testament 11-mal vor. Ganze Konfessionen haben sich gebildet wegen dem 11-mal Abendmahl, weil sie nicht wissen, was es ist. Das Wort Taufe, ob im Geist oder im Wasser, kommt etwa 30-mal vor und Christen kämpfen bis heute um das richtige Verständnis. Und Denominationen haben sich gebildet. Die Tatsache, dass wir in Christus leben und er in uns, kommt 196-mal vor und es scheint sich kaum jemand darum zu kümmern. Dabei ist das die Essenz, die Koinonia, die Gemeinschaft mit Gott, am besten beschrieben in diesem einen Wort. Warum ist es wichtig, dass Christus in uns lebt? Seht ihr, wäre Christus nur gekommen, um mir meine Sünden zu vergeben. Das hat er Gott sei Dank. Aber wäre er nur gekommen, um das zu tun, das hätte er auch vom Kreuz aus zusprechen können. Wäre Jesus nur gekommen, um mich einmal in den Himmel zu holen, das könnte er auch vom Thron aus machen und kann mich hochholen. Auch kein Problem. Warum kam Christus? Damit sein Charakter wieder in mir zum Ausdruck kommt, damit wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Koinonia leben, als Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Freund mit ihm beisammen sind, darum muss er in uns wohnen, weil es um Gemeinschaft geht.
Das wollte Gott euch gesagt haben. Was ihr daraus macht, das weiß ich nicht. Ich will euch nur sagen, wenn ihr euer Verhältnis mit Gott überlegt, dann müsst ihr klarkriegen, dass ihr einem König dient. Oder eben nicht. Und ich finde es so stark, dass Hans-Peter ganz, ganz deutlich immer wieder von Gott das aufs Herz gelegt bekommen hat, dass er das so deutlich gemacht hat, wir sind unterwegs für ihn. Und das letzte, den letzten Beitrag, den ich euch mitgebracht habe, der ist nicht von hier, von der Jumiko, der ist woanders her. Für mich als Vogtländer war es immer wieder schön, den Mann aus der Ramsau so zu begegnen. Da hat er gepredigt über den Wald, über Berge, gab auch Predigten über Kettensägen vom Hans-Peter, das fand ich auch ganz toll. In meiner Heimat beim Stützengrüner Waldgottesdienst, da hat er 2012 gepredigt. Und mit den Aufforderungen von dort auch mal drüber nachzudenken, was du aus deinen Talenten machst und wie du starten kannst. Ich habe letztes Jahr so oft gehört, wie soll es jetzt weitergehen ohne ihn? Ihr wisst vielleicht, dass der vorherige Leiter des Tauernhofes auch abgestürzt ist. Die Frage hat sich schon mal gestellt, wie soll es jetzt weitergehen? Wenn der Christus, der im Hans-Peter ist, in dir ist, ist die Frage, wie es weitergeht, schon beantwortet. Es geht nur um die Frage, ob du gehst. Und da möchte ich dich herausfordern mit einem Beitrag vom Stützengrüner Waldgottesdienst, wo Hans-Peter über die Anfänge seines Dienstes spricht. Aber ich will dir dazu einen Bibelvers mitgeben, über den du möglichst lange nachdenken solltest. Der steht in Hebräer 13, Vers 7. Und dort heißt es, gedenket eurer Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schauet das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ihr könnt solche Nachahmer von Hans-Peter Reuer sein. Ihr könnt den Christus in euch dorthin tragen, wo er es nicht mehr hintragen kann. Und ich wünsche euch dazu Gottes reichen Segen. Wir hören ein letztes Wort, letztes Mal vom Stützengrüner Waldgottesdienst.
Danke für die Einladung. Auf die Frage, was es bedeutet, ist zum Beispiel, ich wollte nie predigen oder unterrichten. Das war etwas, was ich eigentlich gesagt habe, werde ich nie tun. Und dann bin ich halt gefragt worden, mal eine Andacht zu machen vor Mitarbeitern, habe ich es halt gemacht. Und haben sie mich wieder gefragt, habe ich es wieder gemacht. Und dann haben sie mich gefragt, mal zu predigen. Haben mir gedacht, ja, mache ich es halt, mich vorbereitet und gemacht. Und haben sie wieder gefragt. Und ich habe festgestellt, wenn Gott Gaben schenkt, den einen oder anderen, ganz verschieden, man wird gefragt, es zu tun, dann tu's. Wenn sie dich wieder fragen, ist es deine Gabe. Wenn sie dich nicht mehr fragen, dann lass es und tu was anderes. Es ist nicht so kompliziert, rauszufinden, wo Gott uns gebrauchen will. Einfach mit den Gaben, die er uns gegeben hat. Und zum Glück gibt es da sehr viele. Und die, die Gott uns schenkt, dürfen wir zum Segen für andere verwenden.